Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, alle beim Gottesdienst teilnehmen heute. Ja, wir kommen jetzt zur Predigt. Und das Thema ist heute, wie Matthias schon gesagt hat, Jesus und die Pharisäer. Beziehungsweise, wir werden den Begriff ein bisschen weiter fassen. Es wird nicht nur um die Pharisäer gehen, sondern um das sogenannte religiöse Establishment, sage ich mal. Die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Ältesten, die Sadduzäer, die waren sich in gewisser Weise in Bezug auf Jesus, waren die sich einig, sage ich mal, und haben sich ähnlich verhalten. Um diese Gruppe wird es vor allem gehen, aber nicht nur. Wir werden uns auch Jesus an sich ein bisschen anschauen, was wir daraus lernen können. Und außerdem geht es nicht in erster Linie darum, dabei um die Pharisäer, sondern es geht darum, wie Jesus mit den Pharisäern umgegangen ist. Wir wollen ja von Jesus lernen. Das Oberthema ist ja, wie auch schon gesagt wurde, Jesus derselbe gestern, heute und morgen oder in Ewigkeit. Jesus ist derselbe, genauso wie er damals mit den Pharisäern umgegangen ist, wie er sich verhalten hat, genauso ist Jesus auch heute. Und das ist, was wir daraus lernen wollen. Nun, die Pharisäer, ein bisschen zum Hintergrund, das ist eine religiöse Gruppe innerhalb des Judentums, die sind so ein, zwei Jahrhunderte vor Jesus, haben die sich, sind die entstanden quasi, und die waren im Volk angesehen. Das war die religiöse Gruppe, das war auch die größte Gruppe. Zum Beispiel, also die Schriftgelehrten ist eine kleinere Gruppe, die zum Teil Überschneidungen hat. Also ein Schriftgelehrter konnte ein Pharisäer sein, musste aber nicht. Aber ich glaube, viele Schriftgelehrte waren Pharisäer. Die Schriftgelehrten waren auch die, die als Rabbi, die Rabbis genannt wurden. Und die Pharisäer waren die größte Gruppe. Und die hatten in der Bevölkerung waren die quasi angesehen als die religiösen Respektspersonen, sage ich mal. Deswegen sagt ja auch Jesus zum Beispiel, ihr mögt es, wenn ihr auf dem Marktplatz gegrüßt werdet, Rabbi, Rabbi, und wenn euch die Leute, ja, wenn euch die Leute grüßen und wenn sie von den Leuten gesehen werden, ja, weil sie tatsächlich bei der Bevölkerung angesehen waren. Fällt mir ehrlich gesagt heute schwer, mir das vorzustellen, dass die Pharisäer da eine respektierte Gruppe waren, aber es war so. Sie haben sich, ihre Aufgabe war es, sie wollten eigentlich das Volk auf den Messias sozusagen vorbereiten. Die hielten sich als Hüter des Gesetzes des Mose. Das war ihr Antrieb, ihre Motivation zum Hintergrund. Okay, wir wissen aber leider, das gab kein Happy End mit Jesus und den Pharisäern, beziehungsweise eben mit den religiösen Leitern. In Matthäus 27, Vers 20, ach übrigens, in der Beschreibung unter dem YouTube-Video sollten auch die Bibelstellen stehen. Denn ich werde die dann auch in der Reihenfolge wahrscheinlich vorlesen. Vielleicht kommt die eine oder andere dazu, aber das sollten sie sein heute. So, Matthäus 27, Vers 20, Jesus vor Pilatus, und da heißt es: Aber die obersten Priester und die Ältesten überredeten die Volksmenge, den Barabbas zu erbitten, Jesus aber umbringen zu lassen. Das war der Höhepunkt der Eskalation zwischen Jesus und den religiösen Leitern, den Pharisäern und den Hohenpriestern und so weiter. Jesus selber, dazu kommen wir später, hat in Matthäus 23 länger über die Pharisäer geredet. Und hier ist der Höhepunkt eben, dass die Pharisäer und die Hohenpriester, Religiösen, Jesu Tod einfordern und letztendlich auch erzwingen. Jetzt wollen wir uns erstmal eine andere Stelle, wollen wir uns mal angucken, da kommen wir dann zu den Pharisäern, und zwar schauen wir uns mal die Tempelreinigung an. Und zwar, dazu lesen wir in Markus Kapitel 11, Markus Kapitel 11, ab Vers 15. Da heißt es, sie kamen nach Jerusalem, und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als ich über diese Stelle nachgedacht habe, ist mir ein Vergleich eingefallen, hat mich an jemanden erinnert und werdet ihr gleich ein Foto sehen jetzt im Stream. Und zwar, was Jesus hier, wir wollen uns ein bisschen vorstellen, was hat Jesus da gemacht, als er da diesen Tempel gereinigt hat. Er sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. So, und mir ist tatsächlich ein Typ eingefallen, den werden die meisten von euch leider nicht mehr kennen. Falls du in den 90er Jahren NBA-Basketball geguckt hast, dann würdest du diesen den vielleicht kennen. Er hat auch zur Zeit mit Michael Jordan gespielt. Der Mann heißt Dikembe Mutombo. Und das war einer der besten Defensivspieler in der NBA. Er ist 2,18 Meter groß und er war der Center unter dem eigenen Korb. Und wofür er wirklich bekannt geworden ist, dass er sehr, sehr viele Korblegerversuche geblockt hat. Beim Basketball musst du den Ball, wenn einer auf zum Korb wirft, muss der Ball, wenn du ihn blocken willst, in der steigenden Bahn, muss er praktisch geblockt werden. Wenn er schon am Fallen ist, dann zählt das als Korb. Und der Dikembe Mutombo war einer der besten Blocker, die es jemals gab in der NBA. Und da gibt es ein paar Videos bei YouTube, die du mal angucken kannst. Da sieht man ihn, der hat Leute geblockt wie Michael Jordan, Kobe Bryant oder auch Shaquille O'Neal. Und da sieht man manchmal manche Angriffe, da sind drei Versuche. Also er blockt den Angriff, der Ball landet wieder bei den Gegnern, er blockt wieder, der Ball landet nochmal bei den Gegnern, er blockt noch, also dreimal mindestens habe ich gesehen, wie er hintereinander die Korblegerversuche seiner Gegner blockt. Und das ist natürlich, wenn du dir vorstellst, du steigst da hoch zum Korb und dann kommt da die Hand von Mutombo dir entgegen und drückt den Ball weg oder wirft den Schubs in dir aus der Hand. Das ist schon ziemlich demütigend, sage ich mal. Aber das, wofür er wirklich bekannt geworden ist, dass wenn er, nachdem er jemanden geblockt hat, hat er sich zu ihm gedreht und hat ihm den Finger gezeigt und hat gesagt, not in my house. Ja, der Center war sein Wohnzimmer und er hat gesagt, nicht in meinem Wohnzimmer, tust du das nicht. Und dafür ist er wirklich bekannt geworden. Oder ein anderes Beispiel, was Jesus hier gemacht hat, ist, ich meine, dass der Tempel war das Wohnzimmer im wahrsten Sinne des Wortes, das Wohnzimmer Gottes auf Erden. Das war da, wo Gott gewohnt hat, unter den Menschen im Tempel. So hat Jesus das gesehen. Ein anderes Beispiel, stell dir vor, du bist bei dir zu Hause, Freunde kommen zu dir, sitzen bei dir im Wohnzimmer und die haben jemanden mitgebracht, den du nicht kennst. Der war irgendwie bei einem deiner Freunde dabei und du hast gedacht, ja, der gehört zu dem, du hast ihn reingelassen. Später stellt sich raus, der eine Freund dachte, der gehört zu ihm, der andere dachte, er gehört zu dem anderen. Keiner wusste mehr genau, wer der eigentlich war. Das erinnert mich so ähnlich so wie früher. Ich erinnere mich, als ich auf Partys war, da gab es auch immer irgendwelche Leute, bei denen niemand wusste, wer die eigentlich eingeladen hat. Aber die waren trotzdem auf der Party. Jedenfalls, da ist einer in deinem Wohnzimmer und der stellt sich dann raus, der ist fanatischer Tierschützer. Und du hast aber keine Ahnung davon. Und du erzählst dann gerade davon, wie du beim letzten Mal grillen, ein wunderbares Kaninchen gegrillt hast. Und das war super lecker und du denkst dir nichts dabei, ja? Und der geht voll ab und wird dann ausfallend bei dir im Wohnzimmer und verhält sich respektlos und beleidigt dich sogar in deinem eigenen Wohnzimmer und er kriegt sich gar nicht mehr ein. Ich meine, was würden die meisten von uns machen? Ich meine, wir würden den rausschmeißen. Wir lassen uns doch nicht in unserem eigenen Wohnzimmer von jemandem beleidigen. Ja, den würden wir rausschmeißen. Und wenn er nicht unbedingt freiwillig geht, ich glaube, die meisten von uns würden sogar nachhelfen, um diese Person zur Tür hinauszubringen. Sowas Ähnliches hat das im Grunde, das ist der Geist, die Gerechtigkeit, in der Jesus hier den Tempel gereinigt hat. Ich meine, er kommt da in den Tempel, sein Wohnzimmer, das Wohnzimmer Gottes, dieser Vorhof, der kann schon ein paar hundert Quadratmeter groß gewesen sein. Und da waren überall diese Geldwechsler, die haben einen Haufen Geld damit verdient. Das war ein großes Fest und da muss es zugegangen sein wie auf dem Marktplatz. Ja, und die haben damit Geld verdient und Jesus sieht das und er wird zornig. Und er sagt, er alleine entscheidet sich, ich werde das hier beenden. Und in dieser Gerechtigkeit und in diesem gerechten Zorn und Vollmacht, im Johannesevangelium heißt es sogar, er machte sich eine Geißel, hat er diesen ganzen Vorhof des Tempels, hat er alle rausgeschmissen. Er alleine, niemand konnte ihn stoppen. Auch eine Tempelwache oder sonst wer, niemand. Es war Gottes Vollmacht, die hier unterwegs war, als Jesus diesen Tempel gereinigt hat. Er konnte durch nichts gestoppt werden. Ja, ich stelle mir das so vor, in der einen Ecke, da saßen so zwei Geldwechsler, ne, und in der anderen Ecke hat Jesus angefangen, die sehen da drüben, was ist denn schon mal da drüben, was ist denn da los? Oh, hat der Benjamin wohl mal den Falschen übers Ohr gehauen, jetzt kriegt er aber da richtig. Und dann merken die, meine Güte, der hört nicht auf, der hört nicht auf, der kommt hierher, schnell, schnell, komm, lass uns unsere Sachen zusammenpacken, schnell unser Geld, unsere Tauben und raus, er kommt zu uns. Ja, also der hat Angst und Schrecken verbreitet in diesem Vorraum, im Vorhof vom Tempel, und alle sind irgendwann raus und wollten nur noch raus. Und Jesus hat alle rausgeschmissen und niemand konnte ihn dabei stoppen. Und mit so einer Gerechtigkeit war Jesus hier unterwegs, als er alleine den Tempel gereinigt hat. Das ist der wahre biblische Jesus, der Jesus, der gestern, heute und auch morgen ist und war. Es ist derselbe, der heute so ist. Und wir müssen uns vorstellen, als ein Jünger, musst du eins verstehen, und zwar, was glaubst du an den Festen, die davor oder auch danach waren? Da waren die Geldwechsler und Taubenverkäufer, die waren wieder im Tempel. Hm. Oder sie waren normalerweise immer da, wenn Jesus nicht da war. Da haben sie ganz normal ihr Geschäft gemacht, es lief alles wunderbar. Nur, was glaubst du, Jesus hat trotzdem immer genauso empfunden. Gott hat immer, jedes Mal, bei jedem Sabbat, bei jedem Fest hat Gott so empfunden, wie Jesus es hier gezeigt hat. Denn Jesus hat Gott sichtbar gemacht. Die anderen Tage, da war es nicht sichtbar, weil Jesus nicht da war. Aber er hat genauso empfunden. Jesus hat Gott sichtbar gemacht. Auch bei dieser Tempelreinigung. Und das ist auch eine Sache, die wir als Jünger Jesu, wenn wir Jesus nachfolgen, die wir lernen müssen quasi. Dass wir, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, dann wissen wir, dann haben wir immer mehr eine Ahnung davon und fühlen wir immer mehr, wie Jesus über dies, über das oder über jenes in meinem Leben, in deinem Leben, in der Gemeinde denkt und fühlt, weil wir ihn kennen aus der Schrift. Wie gesagt, die anderen Sabbate, nichts davon, da hat niemand die Geldwechsler rausgeschmissen. Aber da hat Jesus Gott sichtbar gemacht. Aber Jesus ist immer so, und das ist eine wichtige Sache, die wir begreifen müssen, wenn wir Jesus besser kennenlernen, immer mehr verstehen, wie er denkt, wie er fühlt und auch wie er handelt, auch wenn es quasi natürlich nicht zu sehen ist. Später kommen die Pharisäer, am nächsten Tag kommen die Pharisäer und die Schriftgelehrten zu ihm in Vers 27 und sagen zu ihm, sie kamen wiederum nach Jerusalem, und als er im Tempel umherging, traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sprachen zu ihm, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Die haben das gesehen am Tag davor. Ja, die haben gewusst, der hat eine Vollmacht, die kann man nicht beschreiben als laute Sprache und entschlossenes Auftreten oder so. Nee, da war eine Vollmacht, die kam von oben. Die war größer als alles, was sich Menschen so vorstellen können. Die haben das wahrgenommen und haben gefragt, woher hast du die? Und dann fragt zu Jesus, okay, ich will euch was fragen. Wenn ihr mir antwortet, sage ich es euch. Die Taufe des Johannes, war die vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Sie überlegten hin und her, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er es fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir sagen von Menschen, sie fürchteten das Volk, denn alle glaubten, dass Johannes wirklich ein Prophet war. Und sie sagten, wir wissen es nicht, da erwiderte Jesus und sagt, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Also hier sehen wir schon eine Interaktion zwischen Jesus und den Pharisäern. Er bringt sie, er will sie zum Nachdenken bringen. Er zeigt ihnen auch, wo sie völlig falsch liegen, wo sie eine gottlose Entscheidung getroffen haben, wo sie Gott nicht gesehen haben. Und er zeigt mit dem Finger auf den Punkt, was war mit Johannes dem Täufer? Und wir sehen hier, die wissen genau, oh, ja. Und wir sehen aber hier, sie haben nicht geglaubt, dass Johannes Taufe vom Himmel war. Und jetzt gehen wir nämlich zu Johannes dem Täufer. Und zwar in Matthäus 3, Vers 7, da sehen wir Johannes den Täufer. Und zwar sagt er, als die Pharisäer, als er seine Predigt hält da draußen in der Wüste, dann kommen Pharisäer zu ihm. Und Johannes der Täufer, es heißt hier, als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? Bringt Früchte, die der Buße würdig sind. Ich meine, da kommen die Pharisäer zum ersten Mal zu ihm, scheinbar viele, und das Erste, was er ihnen entgegenbrüllt: Schlangenbrut, was glaubt ihr, wie könnt ihr dem zukünftigen Zorn entfliehen? Nur ich glaube, viele von uns würden sagen: Mensch, Johannes, also sag mal, so kannst du doch nicht mit den Leuten reden, die zu deinem Gottesdienst kommen. So kannst du die doch nicht begrüßen, Mensch, die laufen doch gleich wieder weg. Ja, Johannes den Täufer hat es nicht interessiert. Das Erste, was er ihnen, wie er sie begrüßt, ist: Ihr Schlangenbrut. Nun, Johannes der Täufer war, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi der letzte Prophet des Alten Testaments. Ja, und im Alten Testament hat Gott hat die Sünde seines Volkes, auch seiner Leiter, durch Propheten angesprochen, sehr direkt angesprochen. Ich denke, das macht Johannes der Täufer hier auch. Er redet nicht lange drum rum, er weiß genau, was mit den Pharisäern los ist und nennt es gleich beim Namen. Ich meine, du musst dir eins vorstellen, die Pharisäer, die haben auf den Messias gewartet, aber das Volk Israel war von den Römern besetzt. Nun, eigentlich, wenn man das Alte Testament kannte, dann wusste man, wenn das Volk in Sünde war, dann hat Gott fremde Völker geschickt, um das Volk zu demütigen und zu besetzen, um ihnen die Freiheit zu nehmen und so weiter, um sie in Gefangenschaft und so weiter. Das hat Gott im Alten Testament immer wieder gemacht. Du siehst bei den Pharisäern keine Schuldbewusstsein oder Betroffenheit darüber. Mensch, die Römer in unserem Land, boah, Gott züchtigt uns, Gott will uns zeigen, dass wir in Sünde sind. Nö, das meiste Volk ließ sich, ist umgekehrt, als Johannes gepredigt hat, aber nicht die religiösen Leiter. Das war sicherlich einer ihrer Grundfehler. So, wir sehen also, Johannes der Täufer weiß schon sofort, die Pharisäer, die sind böse, die sind gegen Gott, gegen Jesus. Und nennt sie gleich Schlangenbrut. So, jetzt gehen wir zu Jesus. Und zwar in Matthäus Kapitel 9, in Vers 11. Da gibt es auch eine erste Begegnung, oder eine Begegnung Jesus mit den Pharisäern. So. Ah, jetzt, okay. Und zwar ist hier Jesus dabei, nachdem er Matthäus berufen hat, mit den Zöllnern und Sündern ein Mahl zu feiern. Und die Pharisäer, die sehen das und sie sagen, und es, in Vers 11 heißt es dann: Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Ja? Nun, jetzt könnte man meinen, so die Pharisäer sind, meinst du, die sind lernbereit? Mensch, Jesus, der verhält sich anders als wir. Wir wollen lernen von ihm. Warum ist euer Meister mit? Nee, das war nicht ihre Frage. Das war so dieses Vorwurfsvolle. Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Geht's noch? Das ist doch sowas von komplett daneben. Mit den Zöllnern und Sündern ist er. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ja? Das ist so ein Warum ist das? Ein selbstgerechtes Warum? Nun, Jesus, und deswegen haben wir Johannes der Täufer gelesen, Jesus wusste natürlich auch, was mit den Pharisäern los war. Aber Jesus, der geht anders mit ihnen um. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen Altem Testament und vielleicht dem Neuen Testament quasi. Jesus weiß zwar, was mit den Pharisäern los ist, aber er hat trotzdem Agape-Liebe für sie und will ihnen helfen. Und zwar sagt er dann zu ihnen: Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Nun, diese Verse sind eigentlich, was Jesus da sagt, die sind sehr erstaunlich, finde ich. Jesus sagt nicht, die Starken brauchen den Arzt, die Kranken. Nun, wen meint er dann damit im Zusammenhang mit den Pharisäern? Man nimmt natürlich dann an, ja, also Jesus sagt zu den Pharisäern: Ihr seid die Starken, ihr braucht doch nicht den Arzt. Aber die Zöllner und die Sünder sind die Kranken, die brauchen den Arzt. Und genauso später sagt er: Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Da sagt er doch indirekt, naja, ihr Pharisäer, ihr seid die Gerechten, aber ich bin ja nicht gekommen, euch zu helfen, euch muss man ja gar nicht helfen, sozusagen, sondern ich will die Sünder zur Buße rufen. Nun, wir wissen, dass Jesus nicht meinte, dass die Pharisäer gerecht sind oder gar geistlich stark sind. Das wissen wir aus dem ganzen Zusammenhang. Aber was er ihnen, er hilft ihnen, er will ihnen auf die Sprünge helfen. Sie halten sich ja für die Starken. Die Pharisäer halten sich für die Gerechten. Und was er ihnen zeigen will, ist, wie selbstgerecht sie sind. Sie haben nur Gefallen an sich. Er will ihnen zeigen, wenn ihr denken und fühlen würdet wie Gott, dann würdet ihr euch genauso verhalten. Dann würdet ihr auch versuchen, den Zöllnern und den Sündern zu helfen und nicht auf sie herabschauen und sie Sünder und Zöllner und sie verachten. Das würden sie dann nicht machen. Wenn ihr wirklich gerecht wärt, dann würdet ihr die Sünder zur Buße rufen. Also er will ihnen helfen, nachzudenken und ihren eigenen Fehler, ihre eigene Selbstgerechtigkeit zu erkennen in ihrem Herzen. Mensch, eigentlich, er hat ja recht. Es stimmt ja. Warum verhalten wir uns eigentlich so? Ja, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Und nicht nur das, er gibt ihnen hier eine Bibelstelle. Habt ihr nicht gelernt, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer? Das ist doch der große Fehler der Pharisäer. Sie waren der Meinung, sie müssten alles ganz genau einhalten und die Opfervorschriften und so weiter und die Sabbatregeln. Und Jesus sagt, Gott will doch Barmherzigkeit und das steht auch schon im Alten Testament. Auch da, er gibt ihnen eine Bibelstelle, die völlig aufzeigt, die Pharisäer ihren Irrtum genau beschreibt. Die Pharisäer haben hier eine Riesenchance gehabt. Wenn sie sich das zu Herzen genommen hätten und darüber nachgedacht hätten und ernsthaft sich in Frage gestellt hätten und sich mit der Bibelstelle auseinandergesetzt hätten, dann hätten sie erkennen können, dass sie falsch liegen. Jesus will sie bekehren. Er liebt sie und will ihnen helfen und zeigt ihnen ihren Irrtum auf. Okay, gehen wir zur nächsten Stelle und zwar in Matthäus Kapitel 8. Es ist kurz davor, lesen wir Vers 3. Hier heilt Jesus einen Aussätzigen. Und da muss man wissen, ein Aussätziger wurde im Alten Testament, ein jüdischer Aussätziger wurde nie geheilt. Es wurde der Naaman geheilt, erstaunlicherweise, aber es ist kein Bericht, wo ein jüdischer Aussätziger jemals geheilt wurde im Alten Testament. Bei Moses wird aber beschrieben, welches Opfer gebracht werden soll, wenn jemand vom Aussatz rein wird. Deswegen hat sich bei den Juden das so ergeben, dass man gesagt hat, der Messias, der wird einen Aussätzigen heilen. Das wird ein Beweis sein für ein Messias-Wunder. Und was macht Jesus? Jesus heilt einen Aussätzigen. Und es heißt hier, Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus spricht zu ihm, sieh zu, dass du niemand sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und bringe das Opfer dar, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Was macht hier Jesus? Jesus heilt einen Aussätzigen, was ein Messias-Wunder ist, und er schickt ihn zum Priester und sagt ihm, bring das Opfer dar, das Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Was er damit zeigt ist, schau mal, ich halte das Gesetz, ich respektiere das Gesetz, ich tue das, was nach dem Gesetz gefordert ist, und aber auch nebenbei zeige ich euch, ich habe das Messias-Wunder getan. Ich habe einen Aussätzigen geheilt. Wenn der jetzt nun wirklich zum Priester kam und dieses Opfer bringt und der das erforscht und merkt, tatsächlich, mein Gott, Jesus hat einen Aussätzigen geheilt und er bringt das Opfer. Also der nimmt das Gesetz ernst, das hat er mit Sicherheit seinen Kollegen erzählt. Und wieder ein Beweis, wo sie hätten erkennen können, Mann, also dieser Jesus, also Mann, der ist vielleicht doch der Messias. Lass uns doch mal wirklich ernsthaft unsere Haltung in Frage stellen. Nächste Stelle, Matthäus, gehen wir wieder in Kapitel 9, ab Vers 2. Auch wieder ein Wunder, da heißt es, und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Nun, Jesus wusste genau, dass das passiert und genau das wollte er quasi auch. Also in dem Moment, wo er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, war für die Schriftgelehrten unter den Zuhörern, war klar, dieser lästert. Das war in dem Moment, war in ihrem Herzen war, boah, jetzt, ja, der lästert ganz offensichtlich, der lästert Gott in aller Öffentlichkeit, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann der sich einbilden, er könne Sünden vergeben? Nun, Jesus wusste, dass das passiert und er wusste auch, dass er hat sie, ich wette, man hat ihren Gesichtern angesehen. Ja? Also ich glaube, Jesus, das heißt, er sah ihre Gedanken. Ich denke, die konnte jeder sehen, der darauf geachtet hat. Man hat ihn gesehen, ihr Entsetzen im Gesicht. Boah, das kann doch nicht wahr sein, dieser lästert. So, und dann sagt Jesus, naja, was denkt ihr denn so Böses in euren Herzen? Was ist leichter, deine Sünden zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Die Volksmenge sah das und verwunderte sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Nun, was macht Jesus? Er provoziert die Pharisäer, dass sie ganz klar sagen, ja, der lästert, das ist ein gottloser Mensch. Und dann heilt er einen Gelähmten vor ihren Augen. Das ist ein zusätzlicher Wiederbeweis von Jesus, hey, ich bin hier in der Vollmacht Gottes unterwegs. Ich meine, wer könnte erst so lästern und sagen, und sich anmaßen, die Sünden jemandem zu vergeben, und danach würde Gott diesem Menschen zulassen und erlauben, dass er einen Gelähmten heilt. Das würde Gott nie machen. Schon wieder ein hundertprozentiger Beweis für die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Der ist von Gott. Der ist in der Vollmacht Gottes unterwegs. Immer und immer wieder will Jesus erreichen, dass die Pharisäer erkennen, ja, ich bin der Messias, ich bin von Gott, glaubt mir doch. So, und jetzt kommen wir zu Matthäus 12, ab Vers 1. Noch ein Beispiel. Und zwar, zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger aber waren hungrig und fingen an, Ähren abzustreifen und zu essen. Als aber die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er aber sagte ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als seine Gefährten und seine Gefährten hungrig waren, wie er ins Haus Gottes hineinging, die Schaubrote aß, welche nur die Priester allein essen dürften? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen und doch ohne Schuld sind? Ich sage euch, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, schon wieder die Bibelstelle von vorhin, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt, denn der Sohn des Menschen ist ein Herr über den Sabbat. Danach in der Synagoge kam er in die Synagoge und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand und sie fingen an und sprachen, darf man am Sabbat heilen, damit sie ihn verklagen könnten? Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und herauszieht? Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf. Darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Dann sprach er zu dem Menschen, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und sie wurde gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Erst die Situation mit den Ähren. Die Pharisäer, deine Jünger tun, was verboten ist am Sabbat. Bist du blind? Siehst du das nicht? Der heilige Sabbat, das kann doch nicht wahr sein. Jesus kommt wieder mit einer Bibelstelle. Und wieder mit der Bibelstelle, mit der Barmherzigkeit und nicht Opfer. Wieder will er die Pharisäer sagen, hey, ihr habt ein falsches Verständnis von der Bibel. Ihr habt nicht erkannt, worum es Gott geht. Eine Riesengelegenheit wieder für die Pharisäer, sich in Frage zu stellen. Dann die Situation in der Synagoge. Bevor er den Mann heilt, sagt er, wer würde von euch nicht ein Schaf rausziehen aus der Grube am Sabbat? Nun, ich kann mir gut vorstellen, dass Gott den einigen Pharisäern, die da vor Ort waren, just in einem der Sabbate davor, das vielleicht passiert ist. Und sie gedacht haben, oh ja, das habe ich vor kurzem erst gemacht. Ja, und er versucht sie in ihrem Herzen wieder zu erreichen und sagt und vergleicht das. Und sie können auch nichts ihm gegenüber dann sagen, weil sie einsehen, dass er recht hat. Aber trotzdem, leider, und hier sehen wir den Wendepunkt. Also obwohl Jesus all diese Dinge macht und versucht und tut, erreicht er bei den Pharisäern leider nichts. Im Gegenteil, in Vers 14 lesen wir, sie gehen raus und berieten, wie sie ihn umbringen könnten. Ich glaube, Jesus ist vor allem, die Pharisäer haben Jesus letztendlich vor allem dafür gehasst und getötet, weil er diesen Sabbat nicht gehalten hat. Das war einer der Hauptgründe, warum sie der Überzeugung waren, Jesus muss gottlos sein, weil er den Sabbat nicht hält, obwohl er ihnen sehr deutlich gezeigt hat, dass sein Herz dahinter. Und in Kapitel 9, Vers 34, da gehen die Pharisäer so weit und sagen, sie sagten aber, durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und jetzt sehen wir dieser extrem krasse Irrtum der Pharisäer. Ich meine, du musst dir vorstellen, ich meine, die haben auf den Messias gewartet. Sie haben auf den Messias, sie haben Bewegungen analysiert. Sie haben Johannes den Täufer Leute hingeschickt, zu Jesus haben sie Leute hingeschickt. Und die sollten untersuchen, könnte das die Messias-Bewegung sein? Die haben auf den Messias gewartet. Und jetzt steht er vor ihnen und sie erkennen ihn nicht. Ist das nicht unfassbar und grauenvoll? Und zwar, und die gehen so weit, dass sie sagen, der tut Wunder, der heilt Gelähmte, der heilt Aussätzige. Der treibt Dämonen aus. Das macht er, der mit dem Teufel im Bund ist. Also so krass ist ihr Irrtum, dass sie so weit gehen, dass sie Jesus mit dem Teufel im Bunde, dass sie ihn beschuldigen, er sei mit dem Teufel im Bunde. So weit weg waren, so verdreht waren die. Jetzt, wenn du mich fragst, ich finde das unfassbar. Es ist scheinbar unfassbar. Wie kann das sein? Sie warten auf den Messias, sie sehen ihn, er gibt ihnen so viele Möglichkeiten zu verstehen, dass er der Messias ist, aber sie wollen es nicht sehen. Sie sind so überzeugt davon, wir wissen, wie der Messias sich verhalten würde. Wir wissen, wir würden den Messias auf jeden Fall erkennen. Und Jesus war derselbe gestern, heute und morgen. Nun, die Pharisäer, war das jetzt ein reines Phänomen, was es nur damals gab? Ich meine, heute Pharisäer, naja, gut, also heute, ich kenne jetzt keinen, der so auf Basis des alten Bundes so unbedingt so denkt. Aber wenn Jesus gestern und heute und morgen derselbe ist, dann gibt es auch diese Haltung unter uns Menschen gestern, heute und morgen, leider. Da bin ich mir sicher. Und heute würden Pharisäer, wenn sowas wie ein Pharisäer existiert, der würde nicht auf dem alten Bund sich irren, sondern mittlerweile auf dem neuen Bund. Der würde auf Grundlage von christlichen Vorstellungen glauben, sich irren. Und dazu kommen wir gleich, was das bedeuten könnte. Und übrigens, also ich glaube, ich weiß auch, also in jedem von uns, glaube ich, wohnt das Potenzial, ein Pharisäer zu sein. Ja? Also ich kenne das aus meinem Leben. Das ist zwar jetzt nicht so ganz vergleichbar mit dem, aber ich weiß nicht, so Sachen wie zum Beispiel, wir haben so Regeln und Gesetze, wo wir denken, man, die müsste doch jeder halten, die müsste doch jeder verstehen, dass das zum Beispiel, wenn bei uns zu Hause jemand das Zimmer verlässt und die Tür nicht zumacht, ja, hinter sich, dann denke ich, warum macht diese Person nicht die Tür zu? Das ist doch klar, das macht man doch, das müsste die Person doch wissen. Das ist für mich irgendwie so ein Gesetz so ungefähr. Du hast vielleicht andere Sachen, vielleicht mit Pünktlichkeit oder mit Verhalten beim Essen oder so. Ja, wir alle haben uns irgendwelche Regeln, glaube ich, in unseren Herzen angeeignet, wo wir denken, ja, also so und so muss man sich doch verhalten. Also dieses Pharisäerhafte ist, glaube ich, uns schon bewusst, dass das durchaus in uns Potenzial quasi hat. So, jetzt gucken wir uns, was Jesus zu den Pharisäern in Matthäus 23 sagt. Nämlich hier spricht er dann, nachdem er all seine Versuche fehlgeschlagen sind, warnt er das Volk vor den Pharisäern und auch die Pharisäer selber. Und zwar in Vers 13 sagt er dann zu ihnen, aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Völlig krass, ja, also die Pharisäer, ihr kommt nicht rein und ihr lasst die nicht rein, die hineinkommen. An anderer Stelle sagt Jesus zu den Aposteln, sie sind blinde Blindenführer. Nun, was heißt das für uns heute? Das heißt, wenn du jemanden vertraust über deinen geistlichen Zustand oder über deinen religiösen Status, sage ich mal, vor Gott, und diese Person folgt nicht dem wahren Jesus nach, dem Jesus der Evangelien, dann ist er ein blinder Blindenführer. Er wird selber nicht ins Reich der Himmel kommen und der du ihm folgst oder ihm vertraust, du auch nicht. Also jeder, der nicht Jesus nachfolgt, dem wahren Jesus der Evangelien, der ist ein blinder Blindenführer. In Vers 15 sagt Jesus zu ihnen, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal mehr als ihr es seid. Was ich hier völlig krass finde bei den Pharisäern, die missionieren. Ihr durchzieht Meer und Land und macht einen Proselyten und der wird dann noch schlimmer als ihr. Also völlig krass. Pharisäer haben missioniert und auch das ist für uns eine Warnung, eine Realität. Religiöse Mission ist nicht automatisch, heißt nicht automatisch, dem Himmelreich dient und dass man Nachfolger Jesu macht. Selbst die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren missionarisch. Und auch, ich meine, auch heute, ich meine, es gibt, ich kenne religiöse Gruppen, die nachweislich Bibelstellen falsch lehren oder sogar zusätzlich zur Bibel andere Bücher der Bibel gleichstellen. Und wir wissen, dass das vor Gott, vor dem Neuen Testament nicht gerecht sein kann, nicht richtig sein kann. Die missionieren, die taufen und taufen regelmäßig, immer wieder. Solche Gruppen missionieren, das ist nichts Ausschließliches, was nur Jünger Jesu machen. Nee, das machen auch andere religiöse Leute, die blinde Blindenführer sind sogar. Oder auch, dann lesen wir noch in Vers 25 und 26. Da sagt Jesus zu den Pharisäern, weh euch, ihr Schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt. Inwendig aber seid ihr voller Raub und Ungerechtigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch das Äußere rein werde. Und hier sagt, macht Jesus ein ganz wichtiges Prinzip der Jüngerschaft. Das Wort Gottes, der Heilige Geist, der will uns von innen reinigen, der will unser Herz verändern von innen jeden Tag und dann wird auch unser Äußeres rein. Wir Menschen, wir denken genauso ähnlich wie die Pharisäer oft, ja, wir müssen äußerlich rein werden, wir müssen uns äußerlich reine Verhaltensweisen aneignen und nach Äußerlichkeiten achten und einhalten. Was weiß ich, wir denken, wenn jemand regelmäßig zum Gottesdienst geht oder regelmäßig sogar in der Bibel liest, ja, das muss ja ein höchst geistlicher Mensch sein oder so. Nee, man darf nicht von den Äußerlichkeiten aufs Innere schließen. Bei Gott ist es gerade andersrum. Gott sagt, ich reinige das Inwendige, damit das Äußere rein wird. Das Äußere kann dann noch eine ganze Weile noch unrein aussehen, aber der Prozess beginnt im Inneren und der wird sich aber durchsetzen, während die auf Äußerlichkeiten achten, meistens auf ihrem Stand bleiben und oberflächlich bleiben und sie und nie sich wirklich innen reinigen können. Ein ganz wichtiges Prinzip, was Jesus hier den Pharisäern nochmal versucht klarzumachen. Und dann in Vers 33 ist Jesus genauso weit wie Johannes der Täufer. Ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Nun, hier sagt Jesus, also hier, Jesus wusste es von Anfang an, aber hier spricht das aus, genau wie Johannes der Täufer, verurteilt er die Pharisäer. Nun, wir wissen doch eigentlich, Jesus kam nicht, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Nun, er verurteilt sie auch nicht endgültig. Auch das ist eigentlich eine Warnung. Sie können ja immer noch umkehren. Ja? Aber es sind schon sehr, sehr starke Worte, die Pharisäer hoffentlich dann zu Herzen nehmen könnten, wenn sie denn wollten. Und auch heute, ich meine, es gibt heute religiöse große Gruppen, christliche Kirchen, bei denen die Werke der Sünde nur so rausquillen, sage ich mal. Ich meine, Werke der Sünde, von denen Ungläubige, die Ungläubige für abscheulich halten. Meinst du, wenn Jesus heute in Fleisch und Blut auf der Erde wäre, meinst du, er hätte warme Worte für solche Gruppen? Wohl kaum, denn Jesus ist derselbe gestern, heute und morgen. Nun, jetzt aber noch zu dem Punkt die Frage, sind wir in Gefahr, Pharisäer zu sein? Ich meine, sie warten auf den Messias. Sie waren sich völlig sicher, den Messias zu erkennen. Sie dachten, er wäre ihnen ähnlich. Er würde den Sabbat halten. Er würde auf keinen Fall mit den Zöllnern und Sündern essen. Sie waren sich ganz sicher, sie würden den Messias erkennen. Nun, für uns heute gilt, wenn du und ich, wenn wir nicht den wahren Jesus der Evangelien immer besser kennenlernen, dann laufen wir Gefahr, Pharisäer zu werden. Nicht auf Basis des Alten Testaments, sondern auf Basis christlichen Glaubens. Wenn wir nicht den wahren Jesus der Evangelien immer besser kennenlernen, dann laufen wir Gefahr, Pharisäer zu werden. Auch wir können falsche Vorstellungen von Jesus haben, die irgendwo auf der Basis des Neuen Testaments sind. Ja? Ich meine, heutzutage in der religiösen Welt wird Jesus sehr, sehr stark reduziert auf Vergebung, Gnade, Sanftmut, Barmherzigkeit und der einfach alle annimmt und so weiter. Das wird extrem stark wahrgenommen oder repräsentiert, aber weniger die anderen. Ich meine zum Beispiel diese Tempelreinigung. Ja? Ich meine, könnte das dein Bild von Jesus? Würde der den Tempel reinigen? Also wenn Jesus der war, der mit dem Lämpchen rumgelaufen ist, ja, der hätte den Tempel nicht gereinigt. Ne? Oder Petrus, halt mal kurz mein Lämpchen, ich gehe mal den Tempel reinigen. Ja? Das passt nicht zu dem Jesus. Also wir können falsche Vorstellungen von Jesus haben, auf Basis des Neuen Testaments. Und dann wird dein Bild von Jesus wird sich immer weiter entfernen von dem wahren Jesus der Evangelien. Weißt du, wem der Jesus immer ähnlicher wird, an den du glaubst, wenn du nicht dem Jesus der Evangelien immer besser kennenlernst, dann wird dein Jesus immer ähnlicher einer Person, der du und ich im Zweifelsfalle sogar mehr vertrauen als Gott. Wird eine Person, der wird dein Jesus, unser Bild von Jesus immer ähnlicher, wenn wir nicht den wahren Jesus der Evangelien immer besser kennenlernen. Und der Person vertrauen sogar im Zweifelsfall mehr als Gott. Weißt du, wer diese Person ist? Willst du sie sehen? Dann steh mal auf und guck in den nächsten Spiegel. Dann siehst du die Person, der du und ich im Zweifelsfall mehr vertrauen als Gott. Uns selbst. Ja? Zum Beispiel, keine Ahnung, hast du mal erlebt, dass du einen ganz tollen Wunschtraum hattest, wo du gedacht hast, oh, wenn Gott mir das erfüllen würde, das wäre ganz toll. Ja? Das hat aber Gott nicht gemacht. Und du denkst, ja, Gott hat seinen Grund. Oh, also wenn ich die Macht hätte, ich hätte mir das gegönnt. Ja? Oder du kriegst eine Krankheit und denkst, ja, es hat schon seinen guten Sinn. Und warum ich diese Krankheit habe, ich weiß nicht genau warum, aber ja. Wenn ich die Macht hätte, ich würde mir diese Krankheit nicht geben oder ich würde mich davon heilen. Ja? Und wir können uns selber, wir lieben uns, wir glauben nämlich, dass wir uns selber mehr lieben als Gott. Die Gefahr gibt es. Weißt du, mit Gott ist es so eine Sache. Gott sagt, wenn ich nicht nach der Heiligung jage oder aufhöre nach der Heiligung zu jagen, dann werde ich ihn nicht sehen. Wenn ich im Glauben zurückweiche, dann hat Gott keinen Wohlgefallen an mir. Wenn ich vom Weg des neuen Bundes abirre, dann wird Gott mich nicht in sein Reich lassen. Wenn ich vom Weg abirre, wird Gott mich nicht in sein Reich lassen. Das ist, was die Bibel sagt. Nun weißt du, was ich sagen würde zu mir? Ich würde, glaube ich, immer einen Grund finden, mir zu verzeihen. Ich würde immer denken, oh Gott, es war ein Irrtum, es war ein Fehler. Ich wäre zurückgekommen, wirklich, wirklich. Ich bin mir ganz sicher, ich wäre wieder zurückgekommen. Das würde ich würde immer einen Grund finden, mir zu verzeihen. Ganz ehrlich, ich würde mich immer in den Himmel lassen. Und so können wir glauben, dass wir uns mehr lieben als Gott und uns mehr vertrauen als Gott. Das ist ein großer geistlicher Kampf, den du ausfechten musst in deinem Leben. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich würde mich immer in den Himmel lassen. Ja, genau. Und dann wird unser Bild von Jesus wird uns immer ähnlicher. Und er hat immer mehr Verständnis für uns und er garantiert uns einen Platz im Himmel, wenn wir nicht den wahren Jesus der Bibel erforschen und ihn immer besser kennenlernen. Das ist ja auch das Großartige, was uns Jesus gebracht hat, dass wir eine lebendige Beziehung mit ihm haben können. Aber glaub mir, genauso wie Jesus zu den Pharisäern gesagt hat, sie sollen das und das lernen und verstehen. Und sie waren so, hä? So wirst du es auch erleben, wenn du in der Bibel über Jesus Dinge liest und Verhaltensweisen oder Gleichnisse und du denkst, hä, was, wie meint er das? Oh, das fühlt sich aber auch ein bisschen befremdlich an oder nicht gut an. Und du belässt es dabei, dann bist du schon auf dem Weg, ein Pharisäer zu werden. Du musst dich damit auseinandersetzen, was die Pharisäer nicht gemacht haben. Du musst dich damit auseinandersetzen, sagen, doch, ich will verstehen, ich will Jesus besser kennenlernen. Das ist der einzige Weg, wie du Jesus besser kennenlernen kannst. Denn auch wir dürfen uns nicht einbilden, ja, wir wissen schon, wie Jesus wäre und wie Jesus zu uns sagen würde. Ich glaube nicht, wir müssen uns immer auf den Jesus der Bibel konzentrieren und ihn erforschen, seine Worte, seine Taten, seine Lehren immer besser kennenlernen. Ja, soweit zu den Pharisäern, zu Jesus. Wir sehen also, Jesus hat versucht, sie zu retten, sie zu bekehren. Es hat leider, während er gelebt hat, nicht funktioniert. Aber die tolle Nachricht ist, Gottes Gnade wäre nicht Gottes Gnade, wenn er nicht auch den Pharisäern vergeben könnte. Und was ist passiert? In der Apostelgeschichte sind Pharisäer gläubig geworden. Aber noch viel krasser, Paulus, einer der schlimmsten Pharisäer, der Christen hat umbringen lassen, der Christen hat verfolgt und umbringen lassen, ausgerechnet diesen Pharisäer macht Gott zum größten Apostel, der die meisten Leute bekehrt unter den Heiden. Einen Pharisäer. Ist das nicht der Beweis, dass Gott den Pharisäern vergeben hat und vergeben kann, wenn er einen Pharisäer zum größten Missionar aller Zeiten macht? Paulus ist meiner Meinung nach die Person, die biblisch zumindest der Jesus am ähnlichsten wurde zu Lebzeiten. Und das ist der Beweis von Gottes unglaublicher Gnade, dass er diesen Paulus zu diesem Missionar gemacht hat und zu dem Vorbild gemacht hat, dass er für uns ist. Amen. Wir werden jetzt noch beten zum Abendmahl und dann ins Abendmahl übergehen. Ja, lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass Jesus auf dieser Erde gelebt hat und uns dich sichtbar gemacht hat, wie es heißt in deinem Wort, dass Jesus uns gezeigt hat, wer du bist und wie du bist, Vater. Ich bete, dass wir als Gemeinde, wir jeder Einzelne, Jesus von ganzem Herzen immer erforschen und besser kennenlernen wollen, damit wir ihm ähnlicher werden, damit wir ihn besser verstehen, damit wir aber auch erkennen, was er uns sagen will, was er uns beibringen will. Und auch wenn es wehtut, auch wenn wir erstmal oft überrascht sind vielleicht, was Jesus uns zeigen will. Genauso wie er versucht hat, die Pharisäer zu retten. Aber umso größer ist deine Gnade, die wir gesehen haben, die du in Paulus, was für ein Beweis deiner großen Gnade. Das Beweis, dass du, auch als Jesus die Pharisäer in Matthäus 23 quasi verurteilt hat, sehen wir, dass deine Gnade keine Grenzen kennt. Du bist bereit, diesen Pharisäern zu vergeben. Du hast keinen einzigen, bevor er nicht endgültig stirbt und sein Leben auf dieser Erde beendet, so lange bietest du jedem, auch jedem Pharisäer, aber auch jedem Menschen auf dieser Welt, reichst du die Hand und bietest ihm die Chance an, dich kennenzulernen durch Jesus. Und Jesus ergreift den Paulus im wahrsten Sinne des Wortes und errettet ihn und macht ihn zu dem größten Missionar unter den Heiden, der scheinbar jedenfalls biblisch bezeugt gelebt hat, Gott. Und das beweist, wie groß deine Gnade ist, dass sie nämlich unendlich ist, dass du einen Mörder, jemanden, der deine Jünger, deine Christen verfolgt und ermordet hast, dass du dem deine Gnade anbietest und ihn errettest, Gott. Und dafür danken wir dir und darüber wollen wir nachdenken im Abendmahl, Gott, dass du, egal wie es uns geht, egal wo wir stehen geistlich, du bist bereit, uns immer anzunehmen, uns alles zu vergeben und bietest uns deine Gnade an, damit sie in unserem Leben auch wirksam wird. Dafür danken wir dir und preisen dich und beten dies im Namen Jesu. Amen.